Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge. Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich glaube, wir haben noch nie so viele Sendungen zu einer Grand Tour gemacht, abgesehen von unseren kleinen Kurzprojekten mal zum Giro, wie dieses Jahr, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass zum einen der Thomas sich die viele, viele Zeit nimmt und auch ja Spaß daran hat, hoffentlich ein bisschen. Guten Abend nach München.
Hallo, schönen guten Abend.
Und meine zwei Damen einfach unterwegs sind und ich deswegen ein bisschen mehr Zeit habe und hier auch mal im Wohnzimmer sitzen kann und nicht in die Kammer immer muss zum Podcasten. Und ja, du hast eben erzählt, dass du gestern wie viel Kilometer mit dem 50er-Schnitt gefahren bist?
1,6, glaube ich.
1,6 Kilometer.
Reicht aber trotzdem nur auf diesem Strava-Segment zum sechsten Platz.
Im Flachen aber. Das muss man dann
ja, im Flachen.
Und es war begründet darin, dass ein Unwetter und Ungemach dementsprechend drohte.
Ja, das saß mir im Nacken, deshalb war es vielleicht besser, da so schnell zu fahren.
Ja, bei uns hier auch heute großes Unwetter, deswegen wurde meine heute im Kalender stehende Trainingseinheit sozusagen, ist den Bach runtergegangen hier. Ich habe gesehen schon in diversen Facebook-Gruppen, in denen ich nicht organisiert bin, aber da so ein bisschen mitlese von meinem neuen Stadtteil, wo ich irgendwann einziehen werde, dass dort völlig landunter ist, Keller voll gelaufen und wie heißt das, Gullideckel hier so Wasserdruck hochgeschossen und. Also der Nordwesten Deutschlands meldet in gewisser Hinsicht dann landunter. Ich möchte gar nicht wissen, wie es in Holland oder noch weiter nördlich. Was kommt denn hier so nördlich von uns? So Niederrhein und Ruhrpott, da wird es auch nicht schön aussehen. Der Christian Timmer wird wahrscheinlich jetzt gerade, da wird es möglicherweise gerade drüber hinwegfegen, sozusagen. Aber es gibt Landstriche, da ist das Wetter schön, da regnet es kaum und da fahren viele Fahrräder und auf mit ihren Rädern, mit ihren Fahrern. Und da passieren Dinge und deswegen unterhalten wir uns darüber, weil wir Zeit haben und weil wir Spaß dran haben.
Ja, zum Beispiel im Zentralfrankreich und in den Alpen.
Mhm. Erst noch in Zentralfrankreich. Das war die Etappe, warte mal, wir haben es bis jetzt immer, das fand ich ganz gut, also ohne dass wir drüber nachgedacht habe, haben wir es gemacht. Wir haben immer so gesagt, wo wir vorher standen, um das so ein bisschen einzuordnen. Also nach der Etappe 15, die Etappe von nach, sah es so aus, dass Bauke Mollema gerade gewonnen hatte, Froome, Foaro, Bardet, Uran, Martin, Landa und Yates so ganz schnell abgerissen, die Top 7 im grünen Trikot, was vielleicht sogar die mindestens genauso spannende Geschichte war, zu damaligen Zeitpunkt mit 373 Punkten Marcel Kittel vor Michael Matthews mit 294 Punkten, vor André Greipel mit 187 Punkten. Also gut der Hälfte, ein bisschen mehr als der Hälfte von, ziemlich genau der Hälfte von Marcel Kittel. Das war der Stand, mit dem wir jetzt in den Podcast sozusagen
genau, danach war ja reingehen. Am Montag war der Ruhetag. Mhm. Der zweite bei der Tour de France in diesem Jahr. Aber man muss sagen, auch am Ruhetag hat sich da einiges getan, wenn auch nicht auf der sportlichen Seite, aber darüber können wir vielleicht später noch sprechen.
Ja, Gossip am Ende. Springen wir dann sozusagen zum gestrigen Dienstag und seiner Etappe. War eine Etappe von der Profilierung her, würde ich behaupten, kam es nicht unerwartet, wie der Ausgang sich dann am Ende darstellte. Am Anfang ein bisschen bergauf, bergab, nichts Großartiges und am Ende die letzten, ich sag mal Pi mal Daumen, ab Kilometer 113 bis 165 keine großen Schwierigkeiten mehr und das größte, ich will nicht sagen die größte Schwierigkeit, aber die größte Spannung ergab sich wohl aus dem letzten Anstieg und wie dort die Fahrer agierten.
Ja, aber die größte Spannung, also die ergab sich eigentlich durch die Tatsache, dass dort in diesem Tal, in diesem Isertal extrem starker Seitenwind herrschte. Mhm. Und dadurch war der zweite Teil der Etappe geprägt. Der erste Teil der Etappe war dadurch geprägt, eigentlich, dass gleich vom Start weg gefeuerwerkt wurde nach dem Ruhetag. Mhm. Also die Sunweb-Mannschaft, die hat alles daran gesetzt, Marcel Kittel an dieser Côte Boussoulet abzuhängen, was ihr auch gelungen ist. Ja, und Marcel Kittel und ein paar andere haben es dann den ganzen Tag nicht mehr nach vorne geschafft. Also zum Beispiel nach Anfang auch abgehängt. Aber der hat es tatsächlich mit einem Teamkollegen geschafft, 2,5 Minuten zu überbrücken. Schlecht für ihn nur, dass er im letzten Teil der Etappe dann auf der Windkante abgehängt wurde.
Ja.
Und dann in den Sprint nicht mehr eingreifen konnte. Also wenn man sich das Etappenergebnis ansieht, dann sieht man auch, dass da ja 22 Mann nur in der ersten Gruppe waren. Mhm. Und das waren dann wirklich nur die Klassements-Favoriten und vielleicht 3, 4 richtig gute Sprinter, wie ein Michael Matthews, wie ein Edward Boasson-Hagen oder auch ein John Degenkolb beispielsweise.
Die man an dem Tag auch vorne gesehen hat, ne? Also eigentlich, wen hätte man sonst da noch gesehen? Außer Sagan, lassen wir nicht mal außen vor, waren das die Leute, mit denen man an diesem Tag einfach rechnen musste. Also ein Kittel hätte da, ich sag mal, vorne nicht mitgespielt an dem Tag.
Ja, doch, auf jeden Fall. Wenn
meinst
die
du?
Wenn die Sunweb-Mannschaft da nicht so aufs Gas gedrückt hätte, dann wäre er da auch wieder zurückgekommen und wir hätten einen Massensprint gesehen. Aber was ich da auch noch anmerken will, in diesem Finale einen Massensprint mit 180, 170 Fahrern auszutragen, wäre Selbstmord gewesen bei diesen Kurvenkombinationen. Also da haben wirklich die Tourorganisatoren ganz, ganz großes Glück gehabt, dass sich diese Etappe so selektiv ergeben hat. Mhm. Weil man hat ja im Finale dann auch drin gesehen, also als es dann in dieses Isertal reinging, dass da ganz, ganz starker Seitenwind herrschte. Und es haben immer wieder ein paar Mannschaften versucht, eine Windkante auszulösen, beispielsweise die Trek-Sieger Fredo, die haben das probiert mit Contador, aber deren Aktion ging eigentlich nachher nach hinten los, denn Contador wurde da abgehängt und Degenkolb war der Einzige, der vorne beibleiben konnte. Mhm. Und die einzige Aktion, die dann funktioniert hat, war dann eigentlich eine der Sky-Mannschaft. Da dachte man aber auch, gut, da passiert jetzt nichts mehr, aber man hat gesehen, bei so starkem Seitenwind reicht es, wenn ein Fahrer mal an Position 10, 20 einen 15 Meter Loch hat, das Tempo nicht halten kann und dann geht da sofort die Staffel auf.
Ja, diese Unaufmerksamkeit, ne? Also das ist halt erfordert den, nicht nur Beine, sondern auch den Kopf des Fahrers, diese Windstaffelsituation. Dran zu bleiben, aufmerksam zu sein, gab ja auch damals, vor 2 Jahren, als die Tour durch an Holland an der See vorbeigefahren ist, ne? Kann man ja auch erinnert man sich an die Etappen noch, wo es zu diesen Windstaffel
in Neltje Jans auf dieser künstlichen Insel, ja.
Genau, ja. Matthews war an dem Tag dann der Sieger und an dem Tag, also Klassementfahrer haben sich sozusagen alle unbeschadet gehalten. Was sagen
ja,
wir denn?
Nicht alle, also zum Beispiel Daniel Martin, der hatte halt das Pech, dass man 3 oder 4 Mann zurückgepfiffen hat zu Marcel Kittel.
Ah ja, okay.
Und der hatte halt im Finale dann Prinzip keine Mannschaft mehr zur Verfügung und war dann in der zweiten Staffel, hing da fest und ja, hat da viel, viel Zeit auch verloren, 51 Sekunden auf den Sieger, was dann doch schon eine ganze Stange ist, wenn man bedenkt, dass Daniel Martin auf der Etappe am Sonntag da ein paar Kilometer vom Ziel noch rausgeprescht ist, da 10, 15 Sekunden über Kilometer mit hoher Anstrengung zurückgefahren hat und dann auf seiner Etappe 51 Sekunden zu verlieren, das ist dann schon irgendwie ein Schuss ins Kreuz.
Ja, ja, klar. Ich meinte, aber für mich gehörte Daniel Martin, okay, er war auf Platz 5, ne? Wir haben darüber gesprochen, das Pech des Sturzes bei der Etappe, wo auch Richie Porte rausgeflogen ist, aber für mich gelten so Froome, Aru, Bardet, Uran, mit Abstrichen vielleicht noch.
Beispielsweise Luis Meintjes war da jetzt auch zurückgebunden, der in der Gesamtwertung noch sehr gut lag. Ja, aber ansonsten im Prinzip hast du da recht. Da,
ja, also die 4.
Da hat es keinen von den ganz Großen erwischt und selbst Nairo Quintana, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er doch auf solchen Windkanten sehr schnell auch zurückfällt, hatte sich da vorne im Feld aufgehalten.
Mhm. Er hat, hat die Aufmerksamkeit mit sich gebracht.
Ja, aber ich hätte da jetzt nicht Sky aufs Gas gedrückt, sondern beispielsweise, sage ich jetzt mal, wie es früher eine HTC-Mannschaft, also wirklich in Perfektion praktiziert hat, hätten die da aufs Gas gedrückt, da wäre also in der ersten Staffel wären vielleicht 10 Mann angekommen, weil zum Beispiel Romain Bardet hatte ganz, ganz großes Glück, dass er dann im letzten Moment den noch von Oliver Nelson gerettet wurde und da in die erste Staffel wieder reingefahren wurde, mit viel Glück. Und auch ein Fabio Aru war da mehr oder weniger auf sich gestellt, hatte auch schon mal in kurzer Zeit ein kleines Loch, ist da aber auch wieder reingefahren.
Wie heißt nochmal, ich komme jetzt nicht auf den Namen, es gibt doch diese, legendär ist übertrieben, aber diese, wie ich finde, und das war auch der Moment, wo er so ein bisschen mein Herz für sich gewonnen hat. Die Szene in dem Film The Overcoming, da sprechen doch die HTC-Fahrer unter anderem Cavendish darüber, wie sie unbedingt, wen wollten sie denn da ins gelbe Trikot fahren an dem einen Tag bei dieser Windkantensituation?
Cavendish vielleicht?
Nee. Den alten,
Tony Martin?
Nee, den alten Mann. Die, ein alter Amerikaner. Ja. And the Overcoming.
Nee, das ist, also Overcoming ist von 2004.
Ja.
Ja, aber da gab es das Team HTC ja noch nicht.
Wie heißt denn der Film?
Chasing Legends.
Chasing Legends, genau, sorry. Der andere amerikanische Radsportfilm. Aber wer war denn der Fahrer? Wen wollten sie denn da? Ah. Aber erinnerst du dich daran, was ich meine?
Ja, kann
nicht
schon
Turner
sein.
Also Hamilton, sondern wer war denn, wann war das? Weißt du, wann Chasing Legends kam?
2010 oder so. Und da, ja, da haben sie halt gesagt, der Panzerwagen soll da Vollgas fahren. Und dann, wenn ja. da Tony Martin damals aufs Tempo gedrückt hat, dann passiert da schon was vorne.
Und da wollten sie für irgendeinen Fahrer unbedingt das gelbe Trikot holen. Und zwar George Hincapie.
George Hincapie, okay.
Ja, für den wollten sie damals das gelbe Trikot und haben deswegen die ganze Mannschaft, und das waren ja auch, also wenn ich mir jetzt nochmal hier die Mannschaft da mal so ein bisschen vor Augen führe, Bert Krapsch konnte auch schnell fahren, Tony Martin, Michael Rogers, ich glaube mit den drei Jungs vorne, da kann man ein bisschen...
Also die haben alleine, die haben mehr Zeitfahrtitel als ein Fabian Cancellara.
Ja, also wahrscheinlich als jetzt das ganze Peloton zusammen, da kann man schon ordentlich Druck machen. Also, ja. Und boah, guck mal, die Namen, die damals in dem Team waren. Mark Cavendish, Bernhard Eisel, Bert Krapsch, George Hincapie, Kim Kirchen, Tony Martin, Mark Renshaw, Michael Rogers, Marcello Bartoli mit dabei. Naja, zum Glück haben wir das noch geklärt. Also, es war damals George, Big George hieß er doch, ne?
Ja, der da im Central Park das Radfahren gelernt hat.
Ja. Ich sehe gerade, wenn man bei der IMDb da habe ich jetzt nach den Filmen schnell gesucht, ne? Wenn man da Fahrradfilme sozusagen aussucht. Pantani, The Accidental Death of a Cyclist. Kennst du den?
Ja.
Lohnt sich das?
Ja,
immer.
Kann sich angucken, aber ja. Das ist jetzt nicht.
Ich glaube, was haben wir denn hier noch? Also ich glaube, ich muss mal die IMDb-Liste an Fahrradfilmen. Rising from Ashes, The Impossible Triumph of Team Runder.
Ja, aber dieser Chasing Legend Film ist auch sehr zu empfehlen, ja. Weil das sehr nah dran, ähnlich wie dieser Film Höllentour von Pepe Dankwart am Peloton ist und sehr emotional begleitet auch durch die Kommentare von Paul Sherwin und Phil Liggett.
Ja, ich finde Höllentour, ich finde die Filme fast gleichwertig, nur mit dem Unterschied, dass ich finde, dass in der Art, wie Filme gemacht sind, wie sie gefilmt sind, wie sie produziert sind und so weiter und so fort, ist einfach zwischen 2004, wo Höllentür entstanden ist, und Chasing Legends, also diese 6 Jahre machen, glaube ich, in der Filmproduktion, war das eine Zeit, wo meiner Meinung nach viel passiert ist, weil ich finde Chasing Legends einfach von den Bildern her, die da entstanden.
Ja, das ist also 6 Jahre, das ist ja beim Film wie aus dem Jura in die Neuzeit.
Das möchte ich jetzt nicht verbrieft so
unterschreiben. Würdest du jetzt heute nochmal so einen Film machen, dann hättest du ja auch mit diesen kleinen Kameras, diesen GoPros noch ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Perspektiven aufzunehmen, wie wir sie jetzt auch schon immer sehen.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Ja, also, aber ich habe das so in Erinnerung, in der Wahrnehmung war das ein sehr, sehr großer Schritt für mich. Wenn man jetzt einen Film drehen würde, ne, also von 2000, wann ist das, 2000, das wäre jetzt im Prinzip der gleiche Abstand fast. Natürlich würde man dann auch wieder denken, boah, war da damals altbacken und das kann man jetzt alles machen. Aber das war ja, Höllentour war ja auch in so einer Trilogie von Pepe Dankwart, ne? Also erster Teil Höllentour oder einer war Höllentour, der zweite war ein Film über Berliner Eishockey-Fans, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der dritte Film war...
War das nicht einer zum Bergsteigen?
Genau, das waren die Huber-Brüder, wie sie da stand ich sogar schon vor dem Berg, The Nose, im Yosemite Park hochgeklettert sind. Namen müsst ihr euch raussuchen. Aber zumindest den auch sehr zu empfehlen. Wenn man, also, die stehen vor dieser Wand und wollen da hochklettern und sagen so, oh, müssen wir schaffen, ja, können wir schaffen, ja. Und du denkst so, okay, die sprechen darüber, dass sie da hochklettern. Und dann, ja, könnten wir schaffen in 8 Stunden oder so. Und du denkst so, was, in 8 Stunden wollen die da hochklettern? Die schaffen, die kann man nicht. Und das dann auch noch. Und naja, egal, wir schweifen gerade sehr, sehr ab. Also, um das Ergebnis nochmal der 16. Etappe von gestern Revue passieren zu lassen. Ach, Einspruch, euer Ehren. Was halten wir denn davon? John Tinkolbs Team, Trek Segafredo, hat Einspruch gehalten. Heute bei uns im Büro war der Tenor relativ albern.
Ja, also muss ich jetzt auch ehrlich sagen, da tut man sich selbst als Drecksäger Fredo oder als John Degenkolb eigentlich keinen Gefallen damit, da Einspruch einzulegen. Aber natürlich auch, ja gut, Michael Matthews hätte sich da nicht viel mehr erlauben dürfen, weil das hat er schon relativ clever gemacht. Also er hat nicht klar seine Linie verlassen, sondern hat dem John Degenkolb da langsam, also jetzt mal Zentimeter um Zentimeter, Sekunde um Sekunde, die Lücke zur Bande ein bisschen zugemacht, sodass er kurz rausnehmen musste. Und dann, ja, hat er halt wieder, ist er ein Stückchen weiter nach links rübergezogen.
Mhm.
Also es war auch schon irgendwo grenzwertig, aber ich denke nicht, dass da irgendwie ein Protest hätte Erfolg haben können.
Mhm. Ja. Ja, also ich finde auch, man sollte mit diesem Mittel des Protestes oder des Einspruchs oder wie man das dann noch immer benennen mag, auch nicht zu inflationär umgehen. Das
ja, aber
nimmt,
in
diesem,
muss man, muss
dieser Waffe, dem, das, dem, dem, dem Schwert, die Schärfe.
Ja, aber zumal der Protest ja wenig gebracht hätte, weil John Degenkolb dann eh nur Zweiter gewesen wäre. Aber in dem Sprint muss man sagen, Michael Matthews war auf keinen Fall der Endschnellste, also Edvald Boas von Hagen, der war für mich viel, viel schneller, hat nur den Sprint viel zu weit hinten wieder begonnen.
Ja. Ja, irgendwie hat er ein Timing-Problem auf seine älteren Tage, muss man so sagen. Wenn jetzt gleich übrigens der Strom, ich weg bin, dann liegt das daran, dass die Katze am Internetkabel hier rumspielt. Nicht wundern. Ich bin dann wieder da, relativ schnell. Also, das war das Ergebnis im Gesamtklassement, wie gesagt, außerdem Rückfall, dem nach hinten Fallen von Daniel Martin in den Top Ten, nicht wirklich was passiert. Er hat sozusagen mit Mikel Landa und Simon Yates die Plätze getauscht. Dann kommen wir zu von uns auch, ich will nicht sagen zur Königsetappe war es nicht, aber es war für mich so eine sehr klassische und deswegen auch so eine Etappe, auf die man sich freuen kann. Der große, große Col de Telegraph und der noch größere Col de Galibier, Klassiker der Tour de France-Geschichte, die jeder mal gefahren sein sollte, meiner Meinung nach, standen heute auf dem Programm. Und ja, fangen wir mal mit dem an, was wohl unvermeidlich ist zu besprechen am Anfang, oder? Weil es ereignete sich relativ früh am Tag.
Ja gut, Marcel Kittel musste heute im grünen Trikot aufgrund eines Sturzes relativ früh in der Etappe schon die Tour de France verletzungsbedingt beenden, was natürlich sehr schade war, weil er zum einen diese Wertung angeführt hat, zum anderen auch sehr gute Chancen wirklich hatte, dieses Trikot dann auch in Paris zu gewinnen, und so eine Chance kommt wohl nicht wieder.
Ja, schade, also dieser Zweikampf oder dieses, wie soll man sagen, dieses Gefecht, klingt so martialisch, aber dieses, dieser, ja, der Wettstreit um das grüne Trikot war ja zwischen Michael Matthews und Kittel so, dass er nicht, durchaus nicht entschieden war. Also es war jetzt eines von den Trikots, vielleicht sogar das umkämpfteste Trikot dieses Jahr, oder das ist der Trikot, wo die meiste Spannung auftaucht zwischen den beiden Fahrern.
Ja, im Gegensatz zum gelben Trikot war da noch richtig viel Spannung drin, aber die ist jetzt eigentlich auch schon Geschichte, es sei denn, was wir nicht hoffen wollen, dem Michael Matthews passiert noch irgendein Missgeschick.
Ich habe es nämlich am Sonntag, weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe oder auch gesagt habe, ich habe auf jeden Fall mit, die Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern, dass es früher einen Video, heute nennt man es glaube ich wahrscheinlich Video, Vlog, du bist doch bei diesen jungen Leuten versierter, es gab früher diesen Vlog von Enrico Muax, dem Radsportreporter, dem fliegenden Radsportreporter. Und mit dem habe ich am Sonntag mich noch unterhalten, und dann meinte ich noch, hoffentlich stürzen nicht, weil wir haben über André Greipel, der ja auch Geburtstag hatte am Ruhetag, glaube ich, gesprochen, und dass es bis jetzt der Knoten noch nicht geplatzt ist. Und da meinte ich noch so, ey, hoffentlich passiert es nicht, dass den beiden Führenden etwas passiert und André Greipel steht mit dem grünen Trikot da, weil ohne eine Etappe gewonnen zu haben, das grüne Trikot zu haben, auch wenn man nun mal rein rechnerisch derjenige ist mit den meisten Punkten, kann man nicht wollen.
Nee, auf keinen Fall. Und ich finde auch das Trikot, also die Leistung von Michael Matthews in allen Ehren, aber es ist jetzt so ein bisschen geschenkt.
Ja, ich glaube auch nicht. Das Problem, was er jetzt hat, angenommen, er hätte jetzt nochmal, sagen wir, er hätte in Paris einen Akzent gesetzt, ja, und hätte vielleicht jetzt auch noch ein paar Zwischensprints geholt und hätte sich sozusagen einen respektablen Vorsprung erarbeitet und hätte noch einmal Marcel Kittel geschlagen, sozusagen in einer Situation 1-gegen-1, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, okay, er hat die meisten Punkte. Ja, er hat Kittel auch schon ein, zweimal geschlagen bei dieser Tour. Alles klar, er hat's verdient. Ne? Aber jetzt wird er auch immer mit dem Nimbus das Trikot sozusagen haben. Er ist derjenige, der das grüne Trikot gewonnen hat, obwohl er andere 5 Etappen gewonnen hat. Genauso wie man ja damals gesagt hat, Nibali hat die Tour gewonnen, weil, wer war das damals? Contador und
Froome rausgestürzt sind. Ja. Ja, aber das Gleiche lässt sich auch dieses Jahr wieder im Kampf ums gelbe Trikot sagen.
Ja, klar.
Die Leistung der Fahrer, also wollen wir auch gar nicht schmälern, die da vorne rumfahren. Das sind wahrscheinlich auch die Besten der Besten. Aber es ist doch irgendwo schade, dass zum einen jemand wie Richie Porte ausgeschieden ist, zum anderen ein Fahrer wie Daniel Martin durch diesen Sturz zurückgebunden wurde, jetzt vielleicht noch ums gelbe Trikot kämpfen würde. Zum anderen ein Nairo Quintana, den Giro d'Italia schon in den Beinen hat und eigentlich in der Form, die er vor 2 Jahren hatte, der größte Gefährder von Chris Froome sein könnte. Und zum anderen auch so Leute wie Tom Dumoulin oder auch Nibali sind halt den Giro gefahren.
Ja, also es ist eine, ich finde, je länger ich drüber nachdenke, finde ich diese Idee, die damals Tinkoff, genau, also es gewinnt für mich, je älter und unvernünftiger ich werde, umso mehr an Reiz irgendwo, so eine Gesamtwertung einzuführen, wo man vielleicht auch in dem Jahr, wir hatten ja schon mal die mehr oder minder wahnwitzige Idee, dass man sozusagen zeitlich gesehen ein rotierendes System entwickelt, dass die Tour mal die erste Veranstaltung, stell dir mal vor, es wäre so, dass die erste Rundfahrt des Jahres die Vuelta, die zweite Rundfahrt der Giro und zum Abschluss die Tour de France und dann eine Gesamtwertung aller drei Touren, wo man sozusagen am Ende so bei der Tour noch entscheidet, auch ob man, wo vielleicht auch, werde ich Zweiter, Dritter auch noch eine höhere Bedeutung hat oder werde ich vielleicht Fünfter, weißt du, wo das auch noch einen Anreiz hat, in dieser Gesamtwertung einen Platz nach vorne. Das wäre schon, das wäre
da müsste man einfach das System überdenken und sozusagen eine Gesamtwertung von den Gesamtwertungen der drei Rundfahrten machen.
Genau.
Das wäre also wirklich eine gute Idee, aber dafür ist das Problem einfach, dass der Radsport einfach eine Sportart ist, die zu lange an Traditionen festhält, was in manchen Fällen auch gut ist. Aber wenn ich mir sowas angucke, wer hat den Radsport in der Hand? Das ist nicht die UCI, sondern das sind vor allem die beiden großen Veranstalter, die RCS und die Amaury Sports Organisation, also die Familie Amaury, denen die Tour de France gehört und denen auch ganz, ganz viele andere Rennen gehören. Ja, und die können sich halt, sehen sich halt auch als Rivalen und können sich da nicht, wenn sich da auf sowas nicht einigen können. Und zumal generell es halt so ist, dass bei der Tour de France man sehen muss, dass es ein Kulturgut, nicht nur ein Sportereignis. Und dieses Kulturgut findet für alle Franzosen im Juli statt. Und da werden sich die Franzosen mit Händen und Füßen gegen wehren.
Aber dann könnte man es machen, eine Fußballsaison geht ja auch über den Winter. Ne? Dann fängt man mit der Vuelta an. Man sagt, die Vuelta ist sozusagen das erste Rennen dieser Rennserie, dann kommt der Giro und dann die Tour als Abschluss im Sommer. Wäre ja auch, ne, beim Fußball läuft eine Saison ja auch nicht mit dem kalendarischen Kalender folgend.
Ja gut, man
Saison.
Könnte also die Vuelta beispielsweise, da das ja sich alles in Spanien abspielt, wo es dann häufiger im Frühjahr auch schon warm ist, auch in höheren Lagen könnte man die natürlich dann schon im April abhalten. Mhm. Wie es auch früher ja schon getätigt wurde.
Ja. Aber es ist schon, in den 80ern ist das glaube ich gewechselt worden, ne? Also
ich glaube Anfang der 90er. Ja.
Aber jetzt schweifen wir nun wirklich wieder von ab. Kittel, also es war auch, ich habe mir den Sturz hinterher nochmal angeschaut in Ruhe, es war ja eigentlich eine völlig unspektakuläre Szene. Es ist eine Welle durchs Feld gefahren, ein Dimension-Data-Fahrer flog links ins Feld rein. Man sah erst, ne, das
Cummings
Problem
war das, glaube ich.
Der Anfahrer von Boston Hagen. Im ersten Moment habe ich auch gar nicht verstanden, dass Marcel Kittel, der dann auf der rechten Seite, also auch gar nicht, also ein ganz komischer Sturz muss es gewesen sein. Ich habe auch im ersten Mal gar nicht verstanden, dass es Marcel Kittel war, weil ich muss sagen, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, das weiße Trikot des Jugendführenden erkennt man nicht. Jetzt ist mir aber auch mal aufgegangen, das grüne Trikot erkennt man wegen der blöden Cannondale-Trikots auch nicht so richtig. Ne? Also das ist.
Nee, stimmt.
Fand ich. Ich dachte, weil ich wusste natürlich, Kittel ist gestürzt, aber dann dachte ich, Cannondale. Auch Cannondale. Und er war dann der dritte Frosch am Boden. Und
zumal mit Warren Barguil auch noch ein anderes Wertungstrikot, also das gepunktete Bergtrikot, da in den Sturz auch verwickelt war. Der kam aber glimpflicher davon.
Ja, und dann, Marcel Kittel saß dann auch gar nicht, es dauerte schon eine Weile, aber irgendwann saß er wieder auf dem Rad, hatte dann noch Probleme mit dem Schuh, musste den Schuh wechseln und sah an der rechten Schulter, also er sah nicht sehr glücklich aus, einerseits, aber andererseits dachte ich mir, Ah, der steht jetzt schon wieder relativ schnell da und er ist ja auch jetzt nicht einer der wehleidigsten. Der wird da schon, also ich hätte in dem Moment, hätte ich nur den Sturz gesehen und wieder hochpäppelt, seine Wut, als er gemerkt hat, der Schuh ist kaputt und so, hätte ich nicht gedacht, dass er aussteigt, auch wenn die Schulter und das abgewetzte Trikot nicht jetzt wirklich gut aussah.
Nee, aber ja, da schaut man nicht in den Sportler hinein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie freiwillig den Dienst quittiert hat.
Jetzt glaube ich auch keinen Bock mehr.
Vor allem nicht,
Scheiße hier.
Im grünen Trikot. Also da muss also schon extra schon was Gehörigeres passiert sein.
Ja, das denke ich, da sind wir uns einig. Und er ist dann im Anstieg zum Croix de Fer. Ist er dann ausgestiegen und ja, so möchte er, also ich hatte ja, es gibt bei mir, ich mache ja keinen Hehl draus, wenn ich für einen Fahrer Sympathien habe oder weniger Sympathien und nichtsdestotrotz, so möchte man, also man möchte ja lieber, dass die man nicht so mag, lieber ehrlich auf der Straße verlieren, anstatt dass sie so dann rausgehen. Schade. Marcel Kittel, großartige Leistung bei der Designatur, unbestritten. Dass er das dann so beenden muss. Michael Matthews damit ins grüne Trikot heute gefahren. Er hat es schadlos überstanden. Ja, und dann ging es halt im Prinzip weiter ab dahin. Nur noch in Anführungszeichen um das gelbe Trikot. Und
ja,
das Bergtrikot.
Also,
was aber ja, sage ich mal, von den drei Wertungstrikots.
Sehr sattelfest auf den Schultern von Warren Barguil sitzt. Also das Rennen wurde im Prinzip im Col de la Croix de Fer so richtig ausgelöst, als Alberto Contador zur Attacke geblasen hat. Also vorher war auch schon eine Gruppe weg, was ganz gut von der Trek-Segafredo-Mannschaft auch eingefädelt war, dass man da, glaube ich, drei Mann in dieser Gruppe platziert hatte und von hinten kam dann, Contador hat sich aus dem Feld gelöst, zusammen erstaunlicherweise mit Nairo Quintana. Aber man hat schon schnell gesehen, Nairo Quintana kann das nicht mal das Tempo von Alberto Contador da halten. Mhm. Und der fiel dann zurück. Contador hat noch kurz einmal auf ihn gewartet, aber ja, hat dann auch gesehen, dass es relativ sinnlos ist, mit diesem Quintana da weiterzuziehen. Ja, und ist dann irgendwann nach vorne gefahren. Wobei ganz interessant, habe ich vorhin gelesen, Alberto Contador hat heute sogar den Rekord am Glandon Croix de Fer gebrochen.
Okay.
Und war ja, schneller als die Festina-Mannschaft 1997. Umso.
Da, und wer jetzt was Böses darüber denkt, der möge einfach an sich halten, es genießen und sich wundern.
Umso erstaunlicher ist es dann, dass ein Alberto Contador dann am Galibier nichts mehr zuzusetzen konnte, aber das zieht sich schon durch die ganze Saison so.
Vielleicht hat er das mal gleich mal auf Segmentjagd.
Wer weiß das schon, aber es zieht sich schon die ganze Saison so und es liegt, denke ich, auch einfach am fortgeschrittenen Alter, dass er so kurze, also einzelne Steigungen noch so richtig schnell hochknallen kann, aber die Ausdauer einfach nach und nach dann doch mit zunehmendem Alter schwindet. Mhm. Ja, und bei den Favoriten ist natürlich dann am Croix de Fer, wie zu erwarten war, noch nichts, ja, Nennenswertes passiert. Mhm. Es spielte sich oder spitzte sich dann eigentlich alles auf den Col Galibier zu, der ja aus dem Col du Télégraphe und aus der Hauptsteigung des Col du Galibier sich zusammensetzt. Also es sind insgesamt so rundgerechnet 24 Kilometer, die es da bergan geht. Ja, und das war in diesem Jahr, also heute, das erwartete Ausscheidungsfahren, wobei man sagen muss, dass Sky da auch Schützenhilfe bei der Jagd auf die Ausreißer bekommen hat, weil man darf ja auch nicht außer Acht lassen, man darf da den Contador jetzt auch nicht auf 6-7 Minuten wegfahren lassen, sonst fährt er dir plötzlich in der Gesamtwertung wieder um die Ohren. Die haben da Schützenhilfe bekommen, zum einen mal wieder von den Vereinigten Arabischen Emiraten und zum anderen von der Orica-Mannschaft, die da den Gesamtwertungsplatz von Simon Yates gefährdet sahen. Und dann aber, als die Helfer von denen verschlissen waren, also Diego Ulisi hat da, glaube ich, noch Tempo gemacht, musste dann Chris Froome seine Mannen auch einspannen und die, ja, haben es halt so bis 6 Kilometer unterhalb des Gipfels des Galibiers haben da Kwiatkowski und Nieve die Pace für ihren Chef machen können, aber dann war es bei denen auch vorbei und hatte Froome nur noch Landa an seiner Seite.
Und als ich das, Entschuldigung, wenn ich an der Stelle reingrätsche, wie bei uns läuft ja der Fernseher im Empfangsbereich sozusagen und da kommt man dann mal vorbei, immer mal wieder, worum auch immer. Und da sah ich dann Landa und da dachte ich so, jetzt könnte, also wenn ich Landa wäre und wüsste, kommen wir ja später, glaube ich, am Rande auch noch dazu, da wären jetzt am Ruhetag mal hier ein Gespräch, mal da ein Gespräch, man hat sich vielleicht auch vorher mal hier und dort unterhalten und ich hätte sozusagen das Ticket für die nächste Saison schon sicher. Ja, bräuchte mir meine Schäfchen keine Sorgen mehr machen, die sind im Trockenen. Wie geil wäre das gewesen, wenn er da einfach losgefahren wäre, oder? Das, also das wäre so Messer auf und Attacke.
Das ja, aber man hat ja auch heute wieder gesehen, dass er dann zwar kurz immer bei den, also dann kamen ja die Attacken der Favoriten, dass er da kurz Probleme hatte mitzugehen, aber wie er dann gelaufen hat, das war schon echt beeindruckend und das trotz der, die er da für Chris Froome machen musste, das war schon, also ja, Chapeau, allererste Sahne.
Ja.
Also, ja, und dann der erste, der eigentlich attackiert hat von den Favoriten, war Daniel Martin, der sich da was getraut hat, aber da hat der Chris Froome auch zu seinem Teamkollegen gesagt, den bitte nicht zu weit weglassen. Ja, und er wurde dann auch wieder eingeholt und dann, ja, Romain Bardet hat es ein, zwei Mal probiert, aber wie ich finde, auch nicht.
Er hat sein Herz nicht in die Hand genommen und hat nicht.
Nicht mit dem letzten Willen, nicht mit der letzten Entschlossenheit. Die erste Attacke war, denke ich, dafür da, um einmal abzutesten, welcher meiner Konkurrenten könnte heute Schwierigkeiten haben. Mhm. Und da hat man eigentlich schon gesehen, dass Fabio Aru dann doch formtechnisch auf dem absteigenden Ast ist momentan. Der hatte da große Schwierigkeiten, diese Lücke immer wieder zu schließen. Ja, und bei der zweiten, dritten Attacke, bei der letzten Attacke vom Gipfel, da war schon richtig Pep drin, aber es war halt auch nicht gut eingefädelt von der AG Dessert, weil man hatte vorne in der Spitzengruppe Matthias Frank dabei, der sich kurz vor dem Gipfel noch in so einer Position befand, wo man schon hätte erwarten können, dass der sich für Bardet in der Abfahrt noch einspannt. Aber es war halt schlecht getimt. Bardet kam mit seiner Attacke zu früh. Ja, und dann haben die den Frank da einfach überrollt.
Ich fand halt, es fällt mir schwer, so die richtigen, er hat das Herz nicht in die Hand genommen. Weißt du, das ist nicht das, wofür die Franzosen lieben ja auch den Zweiten, wenn er gekämpft hat für den zweiten Platz und wenn er sich Mühe gegeben hat. So kann man sich auch ins Herz der Franzosen reinfahren,
sozusagen.
Auf jeden
Fall, ja. Zudem heute noch der Staatschef Macron hinten im Auto saß.
Ah, okay, das war mir nicht bewusst. Sonst hätte ich stramm gestanden vom Fernseher. Ja, aber es war so, es fehlte irgendwie das letzte bisschen Engagement oder wo man gedacht hat, ja, jetzt alles oder nichts, gib, ne, all in und mach's. Geh lieber mit Fliegen, wie sagte Le Fou?
Mit fliegenden Fahnen untergehen, genau. Oder lieber vorne sterben als hinten nichts eher.
Ja. Oder Sterne lieber verglühen, lieber explodieren als verglühen. So, jetzt habe ich jede Phrase zu dem Thema gedroschen. Ne,
aber es sind ja gar nicht mal so Phrasen, das stimmt ja wirklich. Also man hat so generell das Gefühl, bei dieser Tour de France, wenn mal irgendeiner der Favoriten, was schon sehr selten passiert, sich zu einer Attacke entschließt, das ist alles, die ziehen nicht durch. Sobald die merken, der Konkurrent kommt da wieder, also kann mein Hinterrad halten, nehmen die wieder raus. Und das tut mir echt so ein bisschen leid, auch für die Leute, die zuschauen, weil es traut sich keiner so richtig aus der Deckung. Es ist zwar alles sehr spannend mit diesen kurzen Abständen, aber was bringt denn das, wenn wir ein Rennen sehen, was komplett neutralisiert ist?
Mhm. Ja. Also wie als wenn sich keiner wehtun wollen würde. Ne?
Ja, also die Italiener haben da ja dieses schöne Wort Coraggio oder wie man auf Französisch Courage sagen würde. Ja. Traut sich keiner so richtig. Es ist schon bezeichnend, dass eigentlich heute der Hauptattrakteur des Tages wieder Alberto Contador war, der wirklich also mit ganz, ganz bescheidenen und limitierten Mitteln nur bei dieser Tour de France kämpft. Und von den anderen Klassementsfahrern, wenn du mich jetzt nach der Etappe fragen würdest, wäre es mir da aufgefallen, da würde ich immer noch sagen, Contador hat die Etappe geprägt.
Was vielleicht auch der Tatsache, also zum einen, er hat nichts mehr zu verlieren, ne, was die anderen aber auch nicht haben, weil wir sagen immer, ob du jetzt Dritter wirst oder Fünfter, ist jetzt auch für den Eimer. Ne, und zum anderen muss man aber da vielleicht dann noch sagen, dass es so ein bisschen auch der Punkt ist, sein Team braucht halt auch ein bisschen noch. Die brauchen Bilder. Ja? Also ich meine, der Sponsor wird, ich weiß nicht, wie es bei Trek Segafredo ist, ne, ob es da mal jemand schon am Ruhetag mal angeklopft hat und gefragt, wie es eigentlich aussehen würde, ob da dieses Jahr noch sowas zu erwarten wäre oder ob sie schon mal nach Hause fahren können. Die müssen sich auch noch ein bisschen präsentieren. Also es ist nicht so, dass da schon Friede, Freude, dass die schon dicht machen können, finde ich. Ne? Und das ist dann, da wird vielleicht der Teamchef auch beim Alberto noch mal abends angeklopft haben und gesagt haben, du, wär nett, ne? Kannst du mal. Kann ich mir gut vorstellen.
Nee, das ja, kann auch da vielleicht eine Rolle spielen.
Was, auch völlig, aber was ich auch völlig legitim finde.
Zum Beispiel.
Dann muss er aber trotzdem mal, dann muss er das ja trotzdem auch umsetzen können, ne? Und das ist ja auch dann aller Ehren wert. Wenn das, es kommt ja weniger auf den Beweggrund, denn auf die Aktion dann an.
Ja, aber wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel ein Fahrer, der in ähnlicher Lage, sage ich jetzt mal, im Klassement ist, wie ein Damiano Caruso oder auch, ja, ein Luis Meintjes, das sind halt irgendwo graue Mäuse. Ja. Die fahren da mit und sind, also die freuen sich scheinbar denn darüber, dass sie Achter oder Neunter bei der Tour de France werden, was immer noch eine formidable, also ich will es ja auch gar nicht schmälern, eine formidable Leistung ist. Aber es wäre für mich kein Modus, um mein Rennfahrerleben zu bestreiten.
Ja, wahrscheinlich schon. Naja.
Ja, aber auch so ein Rigoberto Urán, der
genau,
immer sehr souverän aussieht, der alle Attacken auf Anhieb mitfahren konnte. Den haben wir jetzt noch gar nicht in der Offensive gesehen. Und das ist so für mich der einzige Spannungspunkt noch in dieser Tour de France. Ist Rigoberto Urán zum einen morgen vielleicht und zum anderen dann vielleicht sogar im Zeitfahren in der Lage, noch in Richtung Gesamtsieg irgendwo anzugreifen? Weil momentan ist er wirklich auf Kurs in Richtung Platz 2, wenn er morgen keine Zeit verliert, gegenüber Romain Bardet. Und ja, bei den anderen muss man auch sagen, vieles ist natürlich auch der Stärke des Teams Sky geschuldet.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Also man muss auch Sky, und man stelle sich jetzt noch vor, sag mal schnell, der Helfer, den er verloren hat.
Geraint Thomas.
Man stellt sich vor, er wäre auch noch dabei. Ne? Das Team wäre ja noch
ja,
noch
dann hätte
dominanter.
Der Chris Froome da wahrscheinlich noch ein größeres Problem, als das jetzt schon mit dem Lander hat.
Meinst du, dann wäre sozusagen der
dann wäre
Leute,
das wahrscheinlich so
würden,
wie beim Team T-Mobile im Jahre 2005, als Klöden, Vinokurov und Ulrich in einer Mannschaft fuhren.
Ja, aber ich glaube, also ich jetzt vom Lander mal abgesehen, ich weiß nicht, ob Geraint Thomas da nicht die Solidarität, also ist jetzt auch genauso Spekulation, ne, aber ich halte das Team Sky, abgesehen von Lander, jetzt immer noch für sehr, sehr homogen und dass jeder da seinen Job hat und jeder da seine Aufgabe und das, was er macht, weiß, was er warum, wie macht. Aber es wie so viele Sachen da.
Ja, und Froome selbst heute hat sich da echt schadlos gehalten. Also ist so seine typische Art und Weise, auch bei einer Attacke eines Gegners ja dann nicht sofort nachzuspringen, sondern dann Stück für Stück diese Lücken wieder zuzufahren. Und das hat man auch heute wieder gesehen. Aber sei es drum, die Stärke des Teams Sky auf der anderen Seite. Ja, bei den Gegnern ist es auch so ein bisschen, ja, als wenn hier eine Mannschaft in der Allianz Arena gegen die Bayern aufläuft. Die stellen sich hinten rein und verteidigen ihr 0-0, so lange wie es irgendwie geht. Aber in die Offensive traut sich keiner.
Ja, es wirkt so, als würd's halt reichen, ne? Als wäre es wichtiger, dem.
Was auch bezeichnend war, als also der Fabio Aru wurde dann ja abgehängt an
genau.
Galibier und hat heute, ja, 1:24 auf den Sieger. Quatsch, nicht heute, sondern im Gesamtklassement ist er jetzt 1:24 zurück.
Genau.
Und hat heute da auch viel Zeit auf den Rest verloren. Was aber dann bezeichnend war, dass sich dann tatsächlich Romain Bardet und Rigoberto Urán in der Abfahrt vorne eingespannt haben und dann ihre Ablösung volles Bodenbrett gefahren sind, nur um den Zweiten in der Gesamtwertung zu distanzieren. Also daran sieht man schon, dass ihnen eigentlich der zweite Platz wichtiger ist, den zu sichern oder das Podium zu sichern, als irgendwo Chris Froome anzugreifen. Und
aber
das ist für mich
in dieser, also in der Abfahrt, das würde ich aber in dem Punkt, das ist ungefähr so wie eine kleine Pfütze an Wissen und ein großes Meer an Wissen, ja? So sehe ich das, dein Wissen und mein Wissen. So, aber da muss ich dir mal widersprechen. Weil, wenn ich jetzt, ich stelle mir meine Situation als Fahrer bei einem Grand Tour vor, Und ich habe gerade den Galibier geschafft, habe oben an dem Weiß, dass ich als Abfahrer auf dieser Abfahrt vom Galibier runter mit nicht sehr hoher, also dass ich da Distanz reinbringe zwischen mich und Froome, halte ich jetzt einfach mal für unwahrscheinlich. Ne? Froome ist ein ganz passabler Abfahrer. Ich bin selber, weiß nicht, ist Uran, Bardet, sind das gute Abfahrer? Weiß ich nicht, muss ich.
Bardet ist momentan der beste Abfahrer von den ganzen Favoriten.
Aber wenn ich jetzt, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage dann an dem Punkt oben, okay, ich attackiere jetzt in dieser Abfahrt, um gegebenenfalls Chris Froome in Schwierigkeiten zu bringen, Punkt A. Oder Möglichkeit B, ich hänge zumindest einen weiteren meiner Mitfavoriten oder derjenigen, die vielleicht potenziell verhindern könnten, dass ich aufs Treppchen komme, ab, dann würde ich ja, das ist ja so eine Pest- oder Cholera-Entscheidung, ne? Und ich glaube, da hätte ich auch das gemacht, ne? Ich hätte zumindest versucht, okay, wenn ich Froome jetzt nicht durch eine Attacke abhängen kann, dann will ich aber wenigstens Aru loswerden. Also das kann ich sogar in gewisser Hinsicht nachvollziehen.
Ja, aber wenn ich Romain Bardet wäre, dann hätte ich gesagt, ich lasse den Froome fahren, weil der will ja Aru loswerden. Und mir ist es ja egal, also mir wäre es nicht so wichtig, ob ich jetzt Zweiter oder Dritter der Tour de France werde, wenn ich im letzten Jahr schon mal Zweiter war. Ich will ja dann das höhere Ziel erreichen, ich will die Tour gewinnen. Mhm. Und das schaffe ich nur, indem ich Chris Froome zum Arbeiten zwinge, indem ich den dazu zwinge, Energien zu verbrauchen und ich mich ausruhen kann.
Aber
Froome wäre auch so gefahren, wenn er sieht, dass er Aru loswerden kann.
Das ist jetzt die entscheidende Frage. Ich hätte nämlich dann vielleicht den Gedanken gedacht, Chris Froome, solange Aru hinter sich hat und solange Distanz zu Aru oder Zeit rauszufahren auf Aru, braucht er gar nicht. Ne? Er weiß, er ist der viel bessere Zeitfahrer als Aru. Da wird er es locker richten. Ne? Deswegen, eigentlich hätte ich, glaube ich, an Froome schon auch gesagt, okay, ich fahre jetzt hier entspannt runter, ich fange jetzt hier schon mit meinem Regenerationsprogramm an. Völlig übertrieben jetzt, ne? Aber riskieren tue ich nichts. Ich fahre mich jetzt hier schon aus und wenn der Aru noch aufholt, wie viel lag er zu einem Zeitpunkt oben zurück? Wahrscheinlich irgendwas.
Es waren so 10, 15 Sekunden.
Hm? Ne, wenn er rankommt, ja, okay, ist nicht schlimm. Ne, in der Abfahrt werden wir gleich sein, dann kommen wir gleichzeitig ins Ziel. Gut ist. Also ich kann da ein bisschen den Gedankengang von den Fahrern nachvollziehen. Obwohl ich auch natürlich verstehen kann, wie du es meinst. Ne? So nach dem Motto, ob ich jetzt Dritter oder Vierter bin. Vielleicht sagt sich ein Rigoberto Uran auch, ich möchte einmal auf dem Tourpodium stehen.
Ja, bei Uran kann ich das ja noch nachvollziehen. Okay. Der will auf jeden Fall aufs Podium, was er bei der Tour noch nicht geschafft hat. Mhm. Gut, aber bei Bardet, der schon Zweiter geworden ist bei der Tour, für den, ja, es ist eigentlich wurscht, ob er jetzt nochmal Zweiter wird. Sein Ziel muss sein, Chris Froome zu besiegen.
Mhm.
Und wie gesagt, das schaffe ich nur, indem ich nicht die ganze Zeit den Vierten oder Fünften im Gesamtklassement entweder jage oder versuche, ihn zu distanzieren, wenn ich zum einen selbst weiß, dass ich stärker am Berg als der bin, und zum anderen auch das Zeitfahren noch in der Hinterhand habe, wo jetzt ein Romain Bardet jetzt auch nicht unbedingt ein schlechterer Zeitfahrer als Fabio Aru ist.
Mhm. Also du meinst, sie schielen auf die falschen Plätze, ja?
Ja, aber das ist generell eine Sache, die im modernen Radsport ist für mich so ein Unding, also dass immer versucht wird, eine Platzierung in den Top 10 auf Biegen und Brechen gegen den Ersthinterplatzierten zu halten.
Mhm.
Und dadurch wird natürlich immer indirekt das Rennen des Gesamtführenden gefördert und der kann sich dann schonen. Also wir haben zum Beispiel auch mal vor ein paar Jahren gesehen, ich glaube 2015 war das, als Nibali da am, ich glaube es war auch im Col du Croix de Fer attackiert hat. Da ist dann die Mannschaft Lotto Jumbo dem hinterhergefahren, obwohl er eigentlich nur die Etappe gewinnen wollte, war aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Siebter im Gesamtklassement und Kruiswijk war, glaube ich, Sechster. Also das ist für mich so ein bisschen albern, dafür die Mannschaft einzuspannen.
Mhm.
Genau das Gleiche passiert auch auf vielen Etappen, haben wir es jetzt schon gesehen, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also die machen sich da teilweise jetzt mittlerweile wirklich lächerlich. Die helfen ja, also wollen die zu neuen Adjutanten dann von Chris Froome werden? Ich weiß es nicht. Oder von Fabio Aru waren sie es ja auch in der einen Etappe.
Mhm. Aber
die beschützen den 9. Platz von Luis Meintjes, ja. Wer erinnert sich in 3 Jahren noch daran, ob Luis Meintjes bei der Tour de France 2017 9. oder 10. war?
Du konntest dich immerhin erinnern, dass Bardet letztes Jahr Zweiter war. Ne? Das hätte ich jetzt nicht gekonnt dieses Jahr so einfach. Insofern bist du eigentlich
ja,
das,
aber
das
auch
lebende
daran,
Gegenbeispiel.
Deshalb wirst du dich daran nicht erinnern, weil er auch diesen zweiten Platz eigentlich mehr im Windschatten von Froome rausgefahren hat, als dass er selbst aktiv war.
Mhm. Ja. Wie meinst du, kann man das ändern? Gibt es da irgendwie, also kann man das ändern oder?
Es ist einfach auch eine Sache.
Ist das eine Frage der, lass mal kurz, oder war das, ist das eine Frage der Persönlichkeit der Fahrer?
Es
gibt's nicht die
sag ich mal 70% eine Frage der Persönlichkeit der Fahrer und die restlichen 30% einfach dadurch, wie sie ausgebildet werden.
Mhm.
Also Jugendtrainern eingeimpft bekommen, ist natürlich auch so, dass vieles immer mehr in Richtung Computer- und Wattsteuerung geht und da ist es natürlich auch an den Jugendtrainern im Radsport zu sagen, ein Rennen lässt sich nicht durch einen Computer steuern, weil am Ende muss ich als Rennfahrer immer noch entscheiden, wann setze ich meine 50 Watt, die ich an Überpower habe, ein, an welchem Zeitpunkt. Wenn ich das zum falschen Zeitpunkt mache, dann bringt es auch nichts, ja. Mhm. Und es gibt immer weniger Charaktere in diesem Peloton, die sich irgendwie was trauen und darunter leidet die Attraktivität der Tour de France.
Und dann werden noch solche, die sind rausgeworfen im Sinne eines Sagans.
Ja, das kommt noch erschwerend dazu.
Ja. So ist es. Am Ende des Tages gewann die Etappe, hatten wir schon erwähnt, ja, ne? Primož Roglič,
ja, also der sich da aus der Spitzengruppe allen davongefahren, auch einem Atapuma und auch einem Alberto Contador. Und ja, der ist, glaube ich, sogar fast schneller als die als Favoriten, die wir hochgefahren oder in einer ähnlichen Zeit. Wir waren überrascht, aber wenn man die letzten zwei Jahre ihn beobachtet hat, erwarten, dass er sich jetzt in Richtung Großrundfahrten weiterentwickelt.
Ich muss mal kurz zwischenrechnen. Ich habe gerade kurzzeitig Aussetzer mal wieder zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder woran es liegt. Ne? Ich bitte das die Hörer nachzusehen. Wir arbeiten hier unter Wetterbedingungen sozusagen. Nicht wundern, wenn das ab und zu mal kurz bei Thomas aussetzt.
Ja, aber man konnte natürlich erwarten, nach den letzten zwei Jahren, wenn man ihn zum Beispiel beim Giro im letzten Jahr gesehen hat, wo er da auch dieses lange Zeitfahren gewinnen konnte, der hat enorm viel Power und kommt auch gut die Berge hoch und dass er sich da jetzt immer weiter in Richtung dreiwöchige Rundfahrten entwickelt, hatte natürlich auch Pech auf der ersten Etappe in Düsseldorf, als er da auch in dieser Kurve zu Fall gekommen war, dadurch schon früh außer Rang und Traktanten, eigentlich was die Gesamtwertung angeht, rausgefallen. Ja, sicher der größte Erfolg bislang in seiner Karriere.
Mhm. Ja. Gut. Das war dann sozusagen die Etappe von heute. Gesamtwertung danach war dann im Grunde genommen verändert, insofern, dass Rigoberto Urán von Platz 4 auf Platz 2 hoch, Bardet weiter auf 3, Froome natürlich im gelben Trikot. Fabio Aru seit seiner Aktion, welche Aktion war es nochmal, wo ich ihn, achso, Attacke gegen Froome, das war, weswegen ich ihn so hasste, zurückgefallen von Platz 2 auf 4, danach Mikel Landa auf 5, Daniel Martin hat sich wieder einen Platz nach vorne verbessert auf Platz 6, Simon Yates 7, Luis Meintjes 8, Contador von Platz 11 zurück in die Top 10, Platz 9 und Varon Barguil auf Platz 10. So.
Ja, wo man bei Barguil auch sagen muss, absolut fast schon unheimlich, was der bei dieser Tour de France fährt. Also es kann für mich nur ein Märchen sein, dass er sich im April das Becken gebrochen haben soll. Wenn du dir
es
im
kann
April,
nicht nur ein Märchen sein.
Also es ist eine ähnliche Geschichte wie damals mit Alberto Contador bei der Tour de France 2014 und hinterher bei der Vuelta. Da hat man ja auch gesagt, er hat sich das Schienbein gebrochen. Ja. Und kurz darauf gewinnt er dann die Vuelta. Ähnliches passiert gerade mit Warren Barguil, wo standhaft kommuniziert wird, dass er sich bei der Romandie-Rundfahrt das Becken gebrochen haben soll. Aber dann kannst du niemals drei Monate später die Tour de France auf diesem Niveau fahren.
Mhm.
Also ja, das erscheint mir wie eine Fabel. Und vor allem heute...
heute greifst du aber tief in die Kiste der Bilder rein. Sehr schön.
Aber vor allem heute, also der hat auch in, also war wirklich in der Favoritengruppe, war er lange dabei, war einer der aktivsten und hat natürlich versucht, oben noch am Galibier noch Bergpunkte zu ergattern, was ihm dann auch noch gelungen ist. Aber er war wirklich super, super stark und er wird gefühlt von Tag zu Tag stärker, hat natürlich am Anfang der Tour viel Zeit verloren und ansonsten, wenn er da diese ein, zwei schwachen Tage nicht gehabt hätte, wäre das jetzt auch jemand, der ums Podest kämpfen würde. Und man muss noch bedenken, zum Beispiel auf der Etappe von gestern hat er auch selbst lange Zeit für Michael Matthews noch im Wind gearbeitet.
Ja, er ist definitiv mit seinen 25 ein Fahrer, der in den kommenden Jahren, also von der Statur her 1,83, 60 Kilo, das ist ein Fahrer, den man mindestens an den Bergen, wenn nicht dann auch im, wie fährt der Zeit, weißt du das? Also ein Zeitfahrer?
Ja, halbwegs passabel, wobei man sagen muss, denken wir jetzt mal an das Jahr 2018, wenn man da einen ähnlichen Parcours bei der Tour de France aufbaut wie in diesem Jahr, dann hat der Tom Dumoulin da teamintern ein kleines Problem, denn Bagui als Franzose wird sagen, ich möchte jetzt die Tour de France auf Gesamtklassement fahren. Tom Dumoulin, der den Giro d'Italia schon gewonnen hat in diesem Jahr, wird sagen, oh, ich möchte es auch gerne mal probieren, ich bin der Kapitän und schon hat man da einen Konflikt.
Im letzten Jahr Dritter der Tour de Suisse, was ja auch keine leichte Veranstaltung ist, sage ich mal. 23. der Tour letztes Jahr, schon Vierter im Jugend, ich wollte schon sagen im Kostüm, im Jugendtrikot, ne, also da kommt der Karneval durch. Ein Fahrer, den es zu beobachten gibt, ne, der 25, also wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, dann kann das was Spannendes werden. Denke mal auch im Team Sunweb in einem schönen Umfeld sozusagen.
Und ja, ist ja ein Team, das jetzt so, also sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, wir bilden junge Fahrer bis an die Weltspitze aus. Also mit dem Tom Dumoulin ist es ja jetzt eigentlich schon gelungen. Warren Bagui hat man jetzt auch schon dahin geführt. Ja, und dann hat man ja natürlich auch noch einige interessante junge Fahrer momentan unter Vertrag, die das in den kommenden Jahren, die da diesen Sprung auch vollbringen könnten.
Mhm. Ja, sind wir mal gespannt. Wie geht's denn weiter? Die nächsten Tage. Wir sind jetzt am Mittwoch angelangt, im Prinzip Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Übrigens bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei einem Hörer. Du erinnerst dich, ich habe rumgeheult, dass ich am Samstag beim Zeitfahren im Auto sitze und es nicht gucken kann. Mir hat ein Hörer gesagt, bei T-Mobile könnte ich mir für 5 Euro am Tag eine, wie soll man sagen, Non-Stop-Flat irgendwie beschaffen, sozusagen. Mhm. Ich habe zwei Probleme. Zum einen komme ich nicht in einen T-Punkt mehr, um mir noch eine Karte, und ich wüsste auch nicht, ob das bei Prepaid-Karten funktioniert. Also wenn ich das heute veröffentliche und morgen mir schnellstmöglich einen Hörer noch Bescheid geben kann, dann würde ich es vielleicht sogar noch versuchen. Die 5 Euro wäre es mir wert. Wahrscheinlich würde natürlich auch mehr, ich weiß gar nicht, ob ich genug Strom am Telefon hätte, aber naja, also vielleicht hat irgendein Hörer noch eine Idee, was ich machen kann, oder mag mir seine Karte einfach schicken. Das wäre das Beste für mich. Also wir haben noch den Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag Tour de Honneur, Samstag das Zeitfahren. Im Grunde genommen bleiben Bardet, Uran mit Abstrichen, Aru und mit Messer in den Zähnen Landa nur noch der morgige Donnerstag und der Freitag, abgesehen vom Zeitfahren. Und was wird da passieren? Wird etwas passieren?
Im Prinzip bleibt nur noch die Etappe morgen, weil am Freitag ist ja, denke ich, wenn ich richtig informiert bin, eine flache Etappe.
Na, das wäre auch mal was Verrücktes.
Ja,
stell dir vor, ein HTC-Titan, ja, Bernd Grabsch, Tony Martin und wer war der dritte? Michael Rogers, so eine Truppe. Nee, aber im Ernst, also wenn, dann passiert morgen was, und wenn, dann passiert morgen was im letzten Anstieg, davon gehen wir ja dann aus, oder?
Ja, aber leider sehr schade, morgen die Etappe ist auch wieder konstruiert, so konstruiert, dass wirklich nur auf den letzten Kilometern des Isoars irgendwie was passieren kann, weil dieser Col de Vars, ja, das ist bei Kilometer 129,5 kommt man dann an und es ist dann doch noch bis so gut 40 Kilometer, bis richtig die Steigung am Isoar beginnt, und da kann man nicht erwarten, dass dort schon irgendwie irgendwas passieren wird. Ja, aber morgen, das ist mal ein Novum fast schon bei dieser Tour de France, ist eine Bergankunft, das heißt, es geht danach nicht mehr runter. Aber für mich persönlich ist es eigentlich so, dass jetzt zwischen Bardet, Uran und Fabio Aru Platz 2 ausgefahren wird. Chris Froome, der wird sich da, denke ich, schadlos halten. Also wenn der nicht morgen eine eklatante Schwäche aufweist, was ich mir nicht vorstellen kann, und 50 Sekunden auf Uran verliert, dann hat er die Tour gewonnen. Mhm. Da ist für mich die Spannung eigentlich raus. Geht jetzt eigentlich im Prinzip ums Podium, Platz 2 und 3. Und ja, da muss man wirklich im letzten Anstieg dann hoch zum Esoar, der auch recht schwer ist, muss man dann echt alles geben. Aber ja, schwer zu taxieren, wie das jetzt ausgehen wird.
Was? Du wärst Teamchef. Würdest du morgen schon am Anstieg sozusagen am ersten, also für diejenigen, die das Profil jetzt nicht so vor Augen haben, wie wir es jetzt wortwörtlich vor Augen haben, ein kurzer dritter Kategorieberg, den wir am Anfang übergehen, bei Kilometer 60 etwa, da wird nichts passieren, da sind wir uns, glaube ich, einig. Dann ein, ja, schon so über 50 Kilometer gehen, sehr, sehr, sehr langsam ansteigend. Und dann ab Kilometer 121 bis 129,5, also rund 8,5 Kilometer, erster Kategorieberg. Eigentlich, wenn du was probieren willst, musst du doch da anfangen. Also, ja, wenn es die Fahrer gäbe, wie wir sie fordern, nimm dein Herz in die Hand, setz auf alles, geh ein oder gewinne, dann sollten Bardet doch bei Kilometer 120 einmal kurz noch Aro hinzupfeifen, so wie mein Freund, wir zwei, jetzt oder nie, oder? Das wäre doch das, was wir uns von den Fahrertypen, die wir...
Würde aber auf der Etappe wenig Sinn machen, es sei denn, ich habe zwei oder drei Fahrer vorne in der Ausreißergruppe platziert, dann könnte man es natürlich machen, aber ansonsten ist einfach die Topografie dieser Etappe so schlecht konstruiert, dass du vom Isoar, wenn du dich da aus der Deckung wagst, hast du ganz, ganz schlechte Karten. Ich würde als... wenn ich eine gute Mannschaft zur Verfügung habe.
Sagen wir, du bist ein Bardet. Was würdest du heute Abend dir im Bett hinauf?
Ich würde halt meine Mannschaft schon am Col de Vars, würde ich da sagen, hier bitte jetzt Bodenbrett fahren, sodass oben wirklich nur noch die Favoritengruppe zusammen ist und es auch wenige Helfer, jetzt sage ich mal, zurückkommen, weil ich muss versuchen, diese Etappe so hart wie möglich zu machen vor dem Schlussanstieg, dass möglichst viele meiner Konkurrenten schon müde sind. Mhm. Und da halt schon an dem Anstieg wirklich hart fahren und dann ja möglichst zeitig im Isoar attackieren, wenn ich die Beine dazu habe. Mhm. Und da ist es dann auch mal egal, ob jetzt ein Chris Froome mitfahren kann oder nicht, weil der ist eigentlich neutrale Figur in dem Sinne, dass er ja eigentlich in Gelb kaum angreifbar ist. Ich muss halt sehen als Romain Bardet, dass ich da Rigoberto Urán möglichst eine Minute abnehme.
Mhm. Also Ziel, alle so müde wie möglich machen, damit ich gegebenenfalls dann noch die Chance habe, selber zum Isoar so früh wie möglich zu attackieren und so viel wie möglich anzuhalten.
Ja, oder vielleicht, wenn Landa auch einen schlechten Tag hat, könnte es ja sein, dass man es mal schafft, Chris Froome zu isolieren. Mhm. Und das ist eine Situation,
er mag ja auch das Unerwartete nicht unbedingt, um es mal so auszudrücken.
Nee, genau, sobald es nicht wie auf so einem Regieplan durchgedreht ist, nach dem Szenario der Sky-Mannschaft, bekommen die da ganz, ganz oft Probleme. Und ja, das wäre mal eine Möglichkeit, ihn da in Schwierigkeiten zu bringen, weil man hat gesehen, sobald man Chris Froome mit noch ein, zwei Helfern in den Schlussanstieg einer Etappe bringt, ist er eigentlich angreifbar. Muss ihn halt vorher auf dem falschen Fuß erwischen. Mhm. Aber ich glaube, ja, mehr oder weniger, morgen geht es nur noch um Platz 2 und 3. Und dann haben wir halt noch dieses Zeitfahren in Marseille oder quer durch Marseille, was dann nochmal einiges an Spannung bringt. Wie gesagt, ich halte da Rigoberto Urán von den Podiumsanwärtern neben Chris Froome für den stärksten Zeitfahrer, Fabio Aru und Romain Bardet. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die da Bäume ausreißen werden.
Aber wenn ich mir das Gesamtklassement zum derzeitigen Zeitpunkt anschaue, wäre das ja, warte mal, wo haben wir es denn? Würde das ja auch nur bedeuten, dass ich am Gesamtklassement, weil das sind ja nun mal die zwei Fahrer, Froome, Urán, die zwei würden sich dann sozusagen, dass die sich noch wirklich um Platz 1 und 2 streiten. Es wäre dann ja eigentlich nur noch der Kampf Bardet, Aru, um Platz 3 auf dem Treppchen.
Ja, ich sage ja, wenn der Fabio Aru und das der Romain Bardet morgen nicht schaffen, mindestens eine Minute auf Urán rauszufahren, dann wird es ganz, dann ganz schwierig, Platz 2 noch einzugreifen. Mhm. Aber falls Rigoberto Urán morgen zufällig oder Froome einen schlechten Tag erwischt und Urán 30 Sekunden gut macht, dann wird auch der Chris Froome nochmal ins Spitzen kommen.
Ja. Wir können gespannt sein. Und schade, dass wir morgen nicht aufnehmen können. Morgen wäre, also ich stelle mir gerade die Situation vor, dass morgen irgendwas extrem Spektakuläres passiert und wir morgen dann da sitzen und heute nach einer, ich will nicht sagen unspektakulären Etappe, aber nach einer Etappe mit einzigem wirklichen richtigen Enttäuschung ist ja auch nicht das, was wir als Label für diese Etappe jetzt benutzen wollen, weil es waren grandios schöne Bilder, ne? Aber im Sinne von Klassement, Angriff etc., eine enttäuschende Etappe und als einzigen Höhepunkt Kittels Ausfall, was man nicht als Höhepunkt sehen möchte. Man stellt sich vor, wir konnten heute aufnehmen und morgen passiert ein Feuerwerk von Dingen, was wir jetzt nicht absehen können und dann können wir nicht aufnehmen. Da müssen wir vielleicht doch noch am Freitag was dazwischen schieben. Wir wissen es noch nicht.
Ja, aber was natürlich, wie du es gerade gesagt hast, sehr schade ist, dass diese ganzen Bergetappen dann doch sehr, sehr ereignisarm sind. Also da hätte man besser diese Bergetappen eigentlich fast noch durch kurze Mittelgebirgsetappen ersetzen können. Also da sieht man dann doch viel mehr Action. Und gut, was ein Faktor wäre, könnte, ich schaue nämlich gerade, wie Meteo Vorhersage ist. Also ja. Falls es regnen sollte, war es morgen, wie ich gerade sehe, doch durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass es da so Schauer gibt und so, könnte das Rennen auch nochmal verändern.
Okay.
Und wie gesagt, für uns Zuschauer, also ich gönn's den Fahrern ja auch nicht, dass sie durch den Regen fahren müssen, aber für die Zuschauer bietet das immer viel Spannung, weil es dann doch ein anderes Rennen ist.
Ja. Wir sind gespannt harren der Dinge, die da kommen. Schauen mal, je nachdem, wie die Tage verlaufen, wann wir die nächste Folge dann aufnehmen werden und haben auch nochmal Besuch für die letzte Folge wahrscheinlich, wenn wir auf die Tour zurückblicken werden vom Chris, der dabei ist und wünsche dir, lieben Thomas und mir.
Ja, eine Sache ja? haben wir.
Ah ja, stimmt, wir wollten ja noch Gossip, sorry, vergessen, die Kassen klingeln im Nahen Osten.
Also zum einen ist es ja so, dass jetzt ab dem 1. August dann auch die Wechsel bzw. Verpflichtungen von den Mannschaften kommuniziert werden dürfen und da gibt es jetzt schon, läuft hinter den Kulissen, werden da fieberhaft die Drähte gespannt, gibt es da jetzt schon so einige spannende Gerüchte, also zum Beispiel hieß es jetzt in der L'Équipe, das ist so eine große französische Sportzeitung, dass die Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im nächsten Jahr ein Budget zur Verfügung gestellt bekommt von 30 Millionen, was jetzt so im Bereich, noch nicht im Bereich des Teams Skies wäre, aber so knapp dahinter, sagen wir. Mhm. Und dementsprechend mischen die gerade den Transfermarkt auf. Und da heißt es jetzt schon, dass man sich mit Fabio Aru einig sein soll und da auch an dem Mikel Landa dran ist und ja, das sind schon zwei starke Fahrer in diesem Team, das jetzt eigentlich schon ganz solide aufgestellt ist, die man da verpflichten würde und ja, damit könnte man doch bei der Tour vielleicht auch so eine zweite Macht hinter dem Team Sky stellen.
Mhm. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch die kuriosesten Gerüchte wiederum über das Team Sky, wenn die sich an Land ziehen möchten.
Ja, da gibt es also jetzt zum Beispiel das Gerücht, dass der Nairo Quintana da auch vielleicht das Team Movistar verlässt, obgleich der dann noch einen Vertrag bis ins Jahr 2019 hat, soll unter anderem ein Angebot des Team Sky vorliegen haben und eines von Astana, wobei der Teamchef von Movistar Eusebio Unzue das Ganze jetzt schon wieder dementiert hat und gesagt hat, Quintana wird die Mannschaft nicht verlassen. Auslöser des Ganzen war eigentlich so ein Interview, was da der Vater von Nairo Quintana gegeben hat, wo er gesagt hat, bei Movistar ist es alles sehr unorganisiert und man ist sich da mannschaftsintern überhaupt nicht einig und ja, er sieht da für Nairo Quintana jetzt nicht so die Chancen, nochmal die Tour de France zu gewinnen.
Mhm. Punkt 1, ich finde Eltern von Sportlern, die sich in solchen Diskussionen einmischen, da habe ich immer Papa Graf mit der Plastiktüte vor Augen. Der Plastiktüte und der Cognacflasche. Das kann eigentlich nie wirklich gut ausgehen.
Ja, aber das Problem ist ja bei
Moment, ich möchte den Gedanken zu Ende bringen. Einerseits, andererseits, so ganz falsch liegt er vielleicht auch nicht, wenn er sagt, dass die Movies nicht unbedingt das organisierteste Team sind. Da weiß man jetzt auch nicht so genau, was man sagen soll. Ne? Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
Ja, gut, also man muss ja sagen, zum einen, Movistar hat ein beschränktes Budget, womit man jetzt nicht die ganz großen Stars als Helfer einkaufen kann. Und zum anderen hat man viel auf die Karte Giro d'Italia in diesem Jahr gesetzt, was der Vater von Nairo Quintana im besagten Interview auch beklagt hat. Er hätte sich gewünscht, dass man da einen Fokus stärker auf die Tour de France legt. Und zum anderen, was ich sagen wollte, häufig ist es ja so, dass Familienangehöriger oder auch ganz oft die Väter, was man auch im Fußball sieht, als Berater von den Sportlern fungieren. Und somit lässt es sich gar nicht vermeiden, dass die da irgendwie reinfunken. Wenn wir mal gucken beispielsweise, wie viele Väter von irgendwelchen Fahrern sind irgendwelche Sportdirektoren im Peloton. Also wenn ich daran denke, Davide Martinelli, Giuseppe Martinelli, Tony Gallopin, Alain Gallopin, okay, das ist jetzt glaube ich nur der Onkel, aber so sind da halt die Fäden gestrickt.
Einerseits ja, andererseits ist halt auch der Radsport schon immer so ein Sport gewesen mit im Sinne von Dynastien und so eine Sportart, wo man reinwächst, weil der Vater und der Großvater es schon gemacht hat. Das Buch, was du bald von mir bekommst, erzählt auch schon so Geschichten. Ne? Mein Vater hat schon Sport gemacht, mein Onkel hat schon den Sport gemacht. Das ist und der Radsport neigt ja auch dazu, seine Kinder im Schoß zu behalten. Ne, also Möglichkeiten innerhalb von Teams, Verbänden und so weiter.
Ja, aber spannend ist, um auf das zurückzukommen, jetzt also, ob das jetzt nur eine Finte war, die da gesetzt wurde, um vielleicht auch noch einen besseren Vertrag für Nairo Quintana bei Movistar auszuhandeln, aber sollte das also so wirklich sein, dass Team Sky den da auf dem Zettel hat, wäre das natürlich spannend, wie dann die Aufteilung innerhalb der Mannschaft laufen würde.
Total. Und hat man vielleicht, also Landa hat man dann ja mit Sicherheit schon abgeschrieben und mit Froome hat man ja auch gerade erst verlängert. Ne? Vielleicht sagt sich Froome ja auch, hey, ich habe die Tour jetzt x-mal gewonnen, ja, ist ja schön, aber es gibt auch noch andere schöne Rundfahrten. Ich konzentriere mich jetzt mal mehr auf die anderen Sachen. Ich brauche mal einen neuen Reiz, weil das fünfte Mal die Tour gewinnen ist jetzt auch irgendwie blöd. Wäre auf jeden Fall spannend. Und stell dir mal die zwei als Doppelspitze, der ja dann doch eher nach Gefühl fahrende
Quintana
und der, wie soll man sagen, ja, der Verwalter, der Bürokrat Froome. Was wäre
ja,
dann erst?
Da kann ich mir eher noch vorstellen, dass da das Team Sky die beiden Yates-Gebrüder ins Visier nimmt, weil die dann doch sich besser auf dem angelsächsischen Markt verkaufen lassen als jetzt ein Nairo Quintana, der nicht mal richtig Englisch spricht.
Ja, das aber vielleicht ist auch der südamerikanische Markt einfach sehr interessant. Also
ja, das kann natürlich auch sein. Und eine andere Sache ist noch, also beim Team Quickstep weiß man ja immer noch nicht so richtig, wie das jetzt weitergehen soll. Also der Patrick Lefebvre hat wohl gesagt, er hat genügend Sponsoren, um das Budget aus diesem Jahr zu halten, aber er möchte halt gerne noch was drauflegen, damit er jetzt die Qualität des Teams halten kann. Dafür muss er natürlich mehr Geld aufbringen und das muss er irgendwo in Form von Sponsoren finden. Und da tut man sich jetzt noch schwer, was bekannt zu geben und dadurch ist es natürlich auch so, dass ganz viele Verträge auslaufen, zum Beispiel auch der von Marcel Kittel, was wir schon gesagt hatten.
Ja.
Ja, und da tut sich sicher auch viel hinter den Kulissen und da werden wir mal sehen, wie das zum Beispiel Daniel Martin muss sich auch überlegen, tut er sich das nochmal ein Jahr an, in einer halbgeteilten Mannschaft mit einem Sprinter zu fahren und dann irgendwo auf so einer Windkarten-Etappe seine Chancen schwinden zu sehen.
Auf jeden Fall. Also buckeln oder selber fahren. Klar. Also selten, also ich habe das... kann mich nicht erinnern, wann ich in den letzten Jahren dieses Roulette der Fahrer, und da haben wir noch gar nicht angesprochen, was mit einem Nibali zum Beispiel passieren wird, ne? Also wo wird
Ja gut, er wird bei Bahrain bleiben, also die haben ja eine komplett neue Mannschaft aufgebaut und da wird es ja auch spannend. Die haben ja auch ordentlich viel Kohle zur Verfügung.
Ja, ja. Wer kommt da noch zu?
Haben ja gesagt, sie wollen auch noch sich in der Breite weiter aufstellen und noch ein paar gute Bergfahrer zum Beispiel verpflichten, um dann im nächsten Jahr, also man hat es ja in diesem Jahr beim Giro gesehen, da fehlte so ein bisschen die Qualität am Berg, um da wieder ganz vorne die erste Geige spielen zu können. Leidtragende, sage ich jetzt mal, so wie es jetzt nach jetzigem Stand aussieht, sind so ein bisschen die Fahrer oder beziehungsweise die Verantwortlichen von Astana. Die Mannschaft wird scheinbar Stand jetzt ausgeschlachtet.
Mhm. Ja, so schaut es leider Gottes aus und wird in alle Winde verstreut. Ja, wann? 1. August ist der Stichtag, ne? Also wir müssen uns noch.
Genau, also da, wenn. Geduld. Werden dann die Transfers bekannt gegeben. Oder können. Da bekannt also gegeben.
Ab da kann alles, was in trockenen Tüchern ist, sozusagen mitgeteilt werden.
Und es gibt jetzt, glaube ich, auch noch so ein, beziehungsweise das Team Fortuneo, glaube ich, hat jetzt auch nochmal einen neuen Sponsor für die nächste Saison hinzugewonnen. Die werden sicherlich auch wieder zum einen bei der Tour dabei sein wollen und auch in Richtung Transfermarkt noch was machen wollen.
Mhm. Sind wir mal gespannt, was da kommt. Wir werden es mit Sicherheit, also wenn ihr es irgendwo erfahren werdet, vielleicht nicht als erste von uns, aber dafür am sympathischsten von uns. Sozusagen. Okay, das war's. Wenn das nächste Mal wir uns hören, wird es entweder ist viel passiert, dass wir nochmal vor dem Ende der Tour aufnehmen werden, oder alternativ, wir werden die Tour nachbesprechen, was waren unsere Tops und was waren unsere Flops. Um diese, wie soll man sagen, sehr ausgelutschte Formulierung zu benutzen. Und Thomas, ich danke dir. Es war eine Freude.
Ja, ich danke auch.
Ich danke unseren Zuhörern. Ich danke wieder denen, die uns etwas gespendet haben. Wir haben eine große Spenderei bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Derjenige weiß, dass ich ihn meine. Vielen, 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 vielen Dank. Er hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, erst 5 Folgen von uns gehört und hat sich jetzt schon sehr dankbar gezeigt. Das freut uns natürlich sehr, weil das ihr müsst ja nichts spenden, ihr müsst nichts geben. Wir machen das ja aus Spaß und der Freude und deswegen, wenn man so etwas freiwillig passiert, umso schöner. Nehmt am besten den Amazon-Link von unserer Seite, dann müsst ihr gar nichts bezahlen, sondern nur ein bisschen Zeit investieren. Das wäre super. So, ich werde dann jetzt mal diese Folge fertig machen. Übrigens, wenn ihr diese Folge hört und es ist noch nicht Donnerstag, den 20.07. abends, dann könnt ihr mir bis, sagen wir mal, 19, 20 Uhr ungefähr noch, könnt ihr unter dieser Folge kommentieren, weil alles, was ich dann lese, werde ich noch dem Markus, den ich morgen Abend mit an sich entgrenzender Wahrscheinlichkeit persönlich treffen werde, vis-à-vis, Auge in Auge, ihm mitgeben. Ja? Also wenn ihr wissen wollt, wie es ihm geht, gesundheitlich Wünsche ausrichten sollt, ihm geht es ja eh gut, ne? Also dann sagt es mir, dann sage ich es ihm. So ist es. Gut. Dann gehabt euch wohl, habt eine schöne Restwoche. Tschüss.
Tschüss.